Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid und so zahlreich wie erwartet erschienen seid und auch hallo an die ZuhörerInnen im Radio. Besonders freuen wir uns natürlich, dass Franziska Haug heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du da bist. Franziska ist heute aus Frankfurt angereist, wo sie arbeitet zu Themen wie Feminismus, Materialismus, Ökonomiekritik und Antisemitismus. Heute wird sie referieren zu der Notwendigkeit eines queeren Materialismus. Genau, wir freuen uns schon sehr auf deinen Vortrag, der ungefähr 60 Minuten dauern wird. Im Anschluss verabschieden wir uns dann von den ZuhörerInnen im Radio und dann geht es hier vor Ort mit einer kleinen Diskussion weiter. Genau, erstmal viel Spaß beim Vortrag.
Ja, herzlichen Dank für die nette Vorstellung und vor allem für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich liebe den Ruhrpott. Ich komme aus der Lausitz ursprünglich, also aus Brandenburg, und irgendwie fühlt sich das immer so an, ein bisschen wie da, wo ich herkomme hier. Genau, ich freue mich sehr, dass ich Teil dieses wirklich großen und umfangreichen und tollen Programms sein darf. Und genau, mach kurze wenige Vorbemerkungen und starte dann direkt. Ich habe eine Präsentation, da seht ihr vor allem Zitate und so ein bisschen die Gliederung. Für die im Radio, die können das nicht sehen, aber ihr könnt dann immer ein bisschen sehen, wo wir sind. Ich springe dann immer ein bisschen zurück. Genau. Ich habe versucht, verschiedene Themen so ein bisschen zu verbinden in dem Vortrag, den mich seit längerem beschäftigen. Das eine ist so eine Auseinandersetzung mit Universalismus und das andere ist eine Auseinandersetzung mit so einem Lagerkampf oder mit so einer Spaltung zwischen queerer und vielleicht differenzfeministischer oder materialistischer Szene oder genau Antikapitalismus und Geschlechterfragen. Und genau, habe versucht, das ein bisschen in diesem Vortrag so ein bisschen zu umkreisen und das ist ja, Work in Progress, würde ich sagen. Zu Beginn meines Vortrags will ich einleitend folgende zwei Schritte machen. Erstens werde ich etwas zur Entstehung und zum gegenwärtigen Stand des Queerfeminismus sagen. Zweitens eine kleine Einordnung zum Diskurs um materialistisch-feministische Fragen eines linken Universalismus. Diese beiden Schritte mache ich, um dann auf den dritten Schritt, den ihr hier seht, und den vierten hinzuführen. Denn ich glaube, dass das Prinzip der Solidarität und das eines linken Universalismus ein Schlüssel für gegenwärtige Grabenkämpfe der feministischen, queeren Linken darstellt, auf die ich jetzt zu Beginn kurz eingehe. Auf jene Kämpfe und Streits, beispielsweise jene um Prostitution und Sexarbeit oder Fragen zu Transgeschlechtlichkeit, will ich im Detail nicht eingehen. Stattdessen hoffe ich, in meinem Vortrag etwas anzubieten, was aus dem Dilemma des, wie ich finde, oft falschen Gegensatzes zwischen Klassenpolitik, Materialismus und Queerfeminismus und Identitätspolitik herausführt. Also etwas, was helfen könnte, diese linken Diskussionen von einem anderen, vielleicht dritten Standpunkt zu betrachten, einem, wie ich es nennen würde, queeren Klassenstandpunkt. Zudem will ich den Blick aus der oft um sich selbst kreisenden linken Bubble wieder etwas nach draußen in die Gesellschaft und auf unsere Aufgabe als Linke, Queers und Feministin in derselben richten. Queere, queerfeministische Theorie und Praxis bestimmen sich heute größtenteils als intersektional. Der 1991 von Kimberly Crenshaw im juristischen Bereich aufgebrachte Begriff der Intersektionalität lenkte den feministischen Blick auf die Verschränkungen von Race, Class, Gender. Ziel war es hier, Mehrfachdiskriminierung in ihren Verschränkungen zu repräsentieren. Entstanden ist Crenshaws Konzeption des Begriffs, als in den 1970er Jahren General Motors bei der Massenentlassung fast alle schwarzen Arbeiterinnen kündigte und diese Praxis juristisch weder als rassistisch noch als sexistisch gewertet wurde. Für Crenshaw ging es hier nun um die praktisch-politischen Fragen des Rechts. Wie kann mit den Mitteln des Rechts sowohl Sexismus als auch Rassismus und auch Klasse als Kategorie der Diskriminierung gleichzeitig geahndet werden? Die Grundidee des intersektionalen Ansatzes, Unterdrückungsformen in ihren Verstrickungen miteinander sichtbar zu machen, geht schon länger zurück. Schwarze Feministinnen wie Sojourner Truth, Audre Lorde und Bell Hooks erweiterten die feministische Befragung des universellen Wir der Frauen bereits im 19. und 20. Jahrhundert um die Kategorie Race. Inwiefern der Zusammenhang von Gender und Class das Universelle tangiert, wurde nicht zuletzt von Proletarierinnen wie Clara Zetkin, Rosa Luxemburg und vor allem im Zuge der Oktoberrevolution in Russland von Alexandra Kollontai diskutiert. All jene Feministinnen machten darauf aufmerksam, dass die sogenannte Frauenfrage sowie das universelle Wir der Frauen und ArbeiterInnen nur zu diskutieren sei, wenn man ihre Verwobenheit in die kapitalistische Produktionsweise denkt. Das bedeutete für diese Feministinnen auch zu betonen, dass sich die besondere Unterdrückung schwarzer Frauen nicht ohne Rassifizierungsprozesse mit der und durch die koloniale und kapitalistische Gesellschaft samt ihrer Staatsapparate denken ließ. Gender- und Queer-Studies sowie Intersektionalität als quasi theoretisches Konzept kamen in den 1990er Jahren in den USA zeitgleich auf und teilten viele Perspektiven, verfolgten aber zu Beginn ihres Entstehens jeweils ein eigenständiges Programm. Erst in den letzten Jahrzehnten treten sie theoretisch wie praktisch als untrennbare Strömungen auf. Diese Verbindung führte jedoch paradoxerweise nicht dazu, so denke ich, dass diejenigen Produktionsapparate, die die Diskriminierung der Einzelnen produzieren, in den Vordergrund rückten. Stattdessen wurde die selbst und oder fremd zugeschriebene Identität der Einzelnen, so ganz besonders Fragen von Herkunft, Kultur und Geschlecht, zum Dreh- und Angelpunkt praktisch politischer Kämpfe. In einer aktuell hegemonialen queeren Praxis heißt dies oft, dass das Recht zu sprechen und zu kämpfen hinsichtlich der Identität der Sprechenden bestimmt wird. Mit populären Konzepten wie sowas wie dem Privilegienmodell, der Kritik an Cultural Appropriation, Diskussionen um Definitionsmacht oder Betroffenheitspolitiken ist Queerfeminismus oder versteht sich zumindest in einigen weiten Teilen identitätspolitisch. Der hegemoniale queere Diskurs ist gegenwärtig also von einer Form der Identitätspolitik durchzogen oder wird zumindest so geführt. In dieser Form queerer Identitätspolitik wird oft der Kampf gegen Unterdrückung individualisiert und reproduziert genau dadurch eine neoliberale Logik der Vereinzelung und Individualisierung, die er abzuschaffen hofft. Eine die eigene homogene In-Group übersteigende oder gar universelle Solidarität, die über den eigenen Standpunkt hinausweist, erscheint in solch einem Modell von queerer Identitätspolitik strukturell als auch systematisch schwer denkbar. Denn der gegenwärtige Queerfeminismus oder zumindest ein hegemonialer Teil vollzieht gerade in einer Hinwendung zur Identitätspolitik eine Umkehr, die sich hinsichtlich der queeren Grundideen von beispielsweise Judith Butler, Michel Foucault und Eve Kossowski-Sedgwick, also das sind drei wichtige Theoretiker in der frühen Queerfeminismus, als Widerspruch zeigt. Denn der identitäre Ursprungsmythos stellt nicht mehr die zu zerstörende Logik der heterosexuellen Matrix dar. Vielmehr bildet er gerade die Position, von der aus viele Queers ihre Legitimation für den Kampf gegen Unterdrückung beziehen. Das heißt, die jeweils individuelle Identität wird zum Ausgangspunkt für Politik. Das ist nachvollziehbar und nicht per se abzulehnen. Es ergeben sich jedoch hinsichtlich einer kollektiven politischen Praxis und angesichts der gegenwärtigen, könnte man sagen, auch Wirkungslosigkeit linker Kämpfe in Bezug darauf, dass wir immer noch in patriarchalen schlechten Verhältnissen leben, folgende Fragen. Verunmöglicht die Hinwendung zum Primat einer Betroffenheitslogik und die Abkehr vom Universalismus eine Perspektive allumfassender Befreiung? Kann diese Form identitätslogischer Praxis die Verhältnisse negieren und aufheben, die Unterdrückung produzieren? Oder kämpft sie eher für eine Erweiterung des Repräsentationsregimes, also des Regimes, wodurch wir quasi sichtbar werden, was uns Namen gibt, also für die Aufnahme neuer, diverser Identitäten in die Norm der Sichtbarkeit. Eine emanzipatorische Perspektive auf Befreiung kann Queerfeminismus aus meiner Perspektive nur dann darstellen, wenn er gesellschaftskritisch und nicht identitätslogisch verfasst ist. Wie aber könnte eine queerfeministische Solidarität aussehen, die den universellen Anspruch, dass alle Menschen ein freies und gutes Leben verdienen, nicht aufgibt? Wie schützt man sich davor, in Interpretationen von Universalismus zurückzufallen, die die Homogenisierung von Kollektivsubjekten, also zum Beispiel wir Frauen, und deren Ausschlussmechanismen produziert hat? Wie lässt sich im Allgemeinen ein solidarisches Kollektivdenken, welches seine Gemeinsamkeit nicht über die Identität der Einzelnen bestimmt, sondern über die politische Haltung der Einzelnen im Ganzen? Wie lässt sich im Besonderen dann ein solidarisches, queeres Kollektivdenken, das kein geteiltes Wir, also wir als Frauen oder ähnliches, wohl aber eine, wie Marx und Engels sagen, Zitat, weltgeschichtliche Existenz der Individuen, das heißt Existenz der Individuen, die unmittelbar mit der Weltgeschichte verknüpft ist. Jetzt befinden wir uns im zweiten Teil, den ich nenne Diskurs um materialistische Feminismen und linken Universalismus. Bereits seit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution von 1789 und der darin durch Marie-Olympe de Gouges aufgeworfenen Frage, inwiefern die Kategorie Mensch unter Ausschluss von Frauen und weiteren als universell gelten könne, spätestens aber seit der Pariser Kommune 1871 und der Russischen Revolution 1917 kann man Universalismus als die Gretchenfrage linker Bewegung und Diskurse bestimmen. Olympe de Gouges musste mit dem Leben dafür bezahlen, als Frau universelle Bürgerinnenrechte zu beanspruchen. Ihr Erbe prägt bis heute die feministischen Debatten um ein universelles Wir der Frauen im Spannungsfeld von Partikularität, Identität und Universalität, Kollektivität. Während in den zu Beginn genannten Kampffeldern um Race, Class und Gender die in Frage stehende Kategorie erst in ihrem Verhältnis zur konkreten Gesellschaftsformation und vorherrschenden Produktionsweisen bedeutsam wurde, liegt der Fokus, wie ich schon andeutete, heute in linken Debatten oft auf der Betonung des Besonderen der jeweiligen Subjektivität. Diese Debatten sind damit zugleich Motor und Entsprechung der Gesellschaft der Singularitäten, wie sie der Soziologe Andreas Reckwitz in seinem gleichnamigen Buch unsere Gegenwart auf den Begriff zu bringen versucht. Mit der Gesellschaft der Singularitäten geht auch der Verlust einer Politik des Allgemeinen einher. Damit meint Andreas Reckwitz, dass es keine allgemeingültigen Wahrheiten und universelle Werte und Bezugspunkte mehr zu geben scheint, auf die sich eine Gesellschaft oder jetzt in unserem Fall die linke Bewegung bezieht oder einigen könnte. Für die Linke ist dies von besonderer Brisanz, galt doch das Universelle viele Jahrhunderte als das Bindeglied emanzipatorischer Bewegungen weltweit, also unter dem quasi Stichwort internationale Solidarität. Trotz spannender, neuer und unzweifelhaft wichtiger Kollektivierungsprozesse sozialer Bewegungen der letzten 20 Jahre möchte ich im Folgenden zeigen, dass die Form der Kollektivierung vieler identitätslogisch verfasster, queerer und linker Diskurse auf ein falsches Allgemeines hinausläuft, das unter anderem auf den Verlust eines universellen Bezugspunktes zurückzuführen ist. Reckwitz, der erwähnte Soziologe, hält in einer strukturellen Analyse für die Spätmoderne, also für die Zeit, in der wir uns vielleicht befinden, fest, dass, Zitat, die soziale Logik des Allgemeinen ihre Vorherrschaft an die soziale Logik des Besonderen verliert. Zitat Ende. Der Verlust des Allgemeinen und die sich durchsetzende neoliberale Logik des Singulären ist für die Linke deswegen von Bedeutung, weil die Singularisierung nach Reckwitz nicht nur Individuen, sondern eben auch Kollektive betreffe. Linke Bewegungen befinden sich heute in genau dieser paradoxalen Lage. Der Kampf um die Rechte Marginalisierter, also das ist die Seite der Logik des Partikularen, im Besonderen, scheint im Spannungsverhältnis zum Kampf um soziale Gerechtigkeit, das ist die Seite, die Logik des Universellen, zu stehen. Also hier schematisch habe ich das dargestellt, also auf der einen Seite quasi dieses Prinzip des Besonderen und auf der anderen das des Universellen. Genau, und man kennt diese Debatte vielleicht besonders anschaulich jetzt zum Beispiel an der Spaltung oder an den Prozessen in der Linkspartei, wo immer gesagt wurde, dass Klassenpolitik und die soziale Frage ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite stünden Fragen der individuellen Marginalisierung von genau unterdrückten Einzelgruppen. Und hier in diesem Bild habe ich eben das Ausschließende dieser zwei Felder quasi in Anführungszeichen gesetzt und will vorschlagen, dass das eben kein Ausschluss ist, sondern dass die vermittels des Prinzips der Solidarität verbunden werden können, diese beiden Lager. Warum diese Wendung hin zu sozialen Praktiken des Singulären und der Identitätspolitik eine Abkehr vom universellen Anspruch auf Freiheit und Gleichheit zur Folge hat, will ich jetzt im Folgenden zeigen. Dasjenige Universelle, welches auf einer falschen Bestimmung des Allgemeinen beruht, halte ich in seiner Form nach für bürgerlichen Universalismus, von dem sich die Linke zu Recht abwendete. Ich behaupte jedoch, dass diejenige Linke, die das falsche Universelle ablehnt, was ich damit meine, dazu komme ich noch, in verschiedenen Formen gegenwärtiger Kollektivierung eine ähnlich bürgerliche Logik wiederholt, ob sie das wollen oder nicht, oder wir. Die Bildung eines neuen Allgemeinen, das den universellen Anspruch aller auf Freiheit und Gleichheit anti-identitär wieder zur Leitlinie emanzipatorischer Praxis macht, halte ich daher für notwendiger denn je. Dabei kann das Prinzip der Solidarität zwischen Partikularität, Individualität und Universalität, Kollektivität vermitteln. Der Ausgangspunkt zur Solidarität kann nicht allein, sofern sie auf die Abschaffung unterdrückerischer Verhältnisse abzielt, die gleiche Identität oder das gleiche, das geteilte Geschlecht oder die gleiche Erfahrung allein sein. Wie lässt sich also ein solidarisches Kollektiv denken, welches seine Gemeinsamkeit, zum Beispiel ein queeres Kollektiv, nicht über die Identität der Einzelnen, sondern über den politischen Standpunkt der Einzelnen in und zum Ganzen bestimmt? Meine These ist hierbei, dass das Universelle erst einmal nur ex negativo bestimmbar ist. Das heißt, der Ausgangspunkt für funktionierende Solidarität kann kein positives, besonderes im Sinne einer Ich-als-Logik sein. Also wenn ich zum Beispiel statt Argumenten oder Begründungen mit meiner Identität allein argumentiere, um quasi die Position von anderen zu kritisieren oder so. Das Universelle kann sich nur darin bestimmen, was alle, wenn auch auf unterschiedliche Weise, international betrifft, und das ist eben der Zustand herrschender Verhältnisse. In Brechts Solidaritätslied heißt es: Wessen Morgen ist das Morgen? Wessen Welt ist die Welt, auf ihr Völker dieser Erde? Einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Nährerin. In welchem Sinne müssten sich hier jetzt die Völker, wie es hier heißt, einigen? In dem Sinne, dass die Welt die unsrige werde, dass sie nicht mehr nur die Trägerin des universell schlechten Zusammenhangs bliebe, der uns hungrig und arm macht, sondern eben die große Nährerin, also Ernährerin aller werde. Ich möchte also einen Begriff der Universalität vorschlagen, der Freiheit und Gleichheit für alle beansprucht, dies aber nie positiv zu bestimmen vorgibt. Da das Universelle im Kapitalismus nur aus der universellen Unterdrückungserfahrung der Unterlegenen entwickelt werden kann, das erschloss bereits Karl Marx, der das Universalitätsprinzip von Kants kategorischen Imperativ in politischer Hinsicht umdeutete. Und zwar, es geht dabei darum, ihr kennt das, diejenigen Verhältnisse zu Fall zu bringen, die die Menschen knechten, sie einsam und verächtlich machen. Universelle Werte wie Freiheit und Gleichheit ergeben sich demnach nur aus der Negation dessen, was die Möglichkeit der Lebbarkeit dieser Werte einschränkt. Hierin liegt eine weitere Grenze zum bürgerlichen Universalismus, der sein Allgemeines anhand moralischer oder ethischer Werte bestimmt. Letztere sind aber immer auch Ausdruck herrschender Normen und gebunden an die Macht und die Fähigkeit ideologischer sowie repressiver Staatsapparate, diese Normen auch durchzusetzen. So ein Beispiel, wenn eine Firma oder ein Unternehmen bevorzugt LGBTQI-Personen anwirbt, unter Berufung auf universelle positive Werte wie Freiheit und Gleichheit, diese Person dann aber genauso ausbeutet wie alle anderen ArbeiterInnen, bleibt der Universalismus, den sie hier vorgeben, bürgerlich und liberal, weil er nichts an den tatsächlichen Lebensbedingungen queerer Menschen ändert. Im Gegenteil. Ein Wert wie Freiheit kann im Kapitalismus daher keine allgemeine Geltung für alle beanspruchen, weil, wie Marx in seiner Kritik der Menschenrechte herausstellt und damit auf eine Weise der Gesellschaft der Singularitäten vorweggreift, weil dieser Wert nur für Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft gilt. Also Marx sagt, dass der universelle Wert der Freiheit, wie er quasi bürgerlich sich darstellte, natürlich nur für, und das haben wir auch an Olympe de Gouges Beispiel gesehen, nur für diejenigen quasi Gültigkeit hatte, die tatsächlich Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft waren. Und das waren Frauen nicht, Schwarze nicht und so weiter. Genau. Und das Menschenrecht beschreibe nach Marx, das ist aus der Kritik, der Menschenrechte. Das Menschenrecht beschreibe nach Marx den Typus des, Zitat, egoistischen Menschen, vom Mitmenschen und vom Gemeinwesen abgesonderten Menschen. Zitat Ende. Etwas Partikulares, also der Status als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, wird hier zu einem allgemeinen Prinzip der Conditio Humana erklärt, in dem ein Bürgerinnenrecht als allgemeines Menschenrecht deklariert wird. Also man kennt auch vielleicht diese Kritik daran, ne, dass man sagte Menschenrechte oder universelle Menschenrechte und dann aber damit nur Männer gemeint waren in der tatsächlich materiellen Praxis. Darin wird nicht nur unterschlagen, dass nicht alle Menschen Bürgerinnen in diesem Sinne sind, wie zum Beispiel heute Asylsuchende, Menschen ohne Pass, sondern auch ein partikulares Prinzip zum Allgemeinen gemacht wird. Zitat Marx. Aber das Menschenrecht der Freiheit basiert nicht auf der Verbindung des Menschen mit dem Menschen, sondern vielmehr auf der Absonderung des Menschen vom Menschen. Es ist das Recht dieser Absonderung, das Recht des beschränkten, auf sich beschränkten Individuums. Zitat Ende. Zugespitzt hieße dies, dass, wieder Marx, die praktische Nutzanwendung des Menschenrechts der Freiheit das Menschenrecht des Privateigentums ist. Zitat Ende. Der universelle Wert der Freiheit, also beispielsweise die Freiheit, meine Sexualität oder meine Geschlechtsidentität selbst bestimmen und auch leben zu können, kommt also, wenn man Marx hier aufnimmt, im Kapitalismus schlichtweg nur jenen zugute, die es sich auch leisten können oder die ohnehin schon quasi zur In-Group der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft gehören. Ein kommunistischer, proletarischer, linker oder queerer Universalismus müsste das politische Gemeinwesen wieder als Allgemeines und nicht als eine Ansammlung von Singularitäten erschließen. Hierfür kann Solidarität das Werkzeug dieser Operation der Negation sein, mit Hilfe welcher eine kommunistische Universalität praktisch werden könnte. Mein Begriff von Universalismus, den ich also vorschlagen möchte, versucht die Idee der Freiheit und Gleichheit für alle zu rehabilitieren, kann das aber eben nicht positiv bestimmen. Also positiv, damit meine ich immer, dass man quasi das als einen ethischen oder moralischen Wert bestimmt, weil, wie ich schon gesagt hatte, das ist halt quasi ausgehen vor den herrschenden Verhältnissen, die diese Werte und Normen bestimmen. Stattdessen lässt sich Universalität nur negativ aus einer universellen Unterdrückungserfahrung der Unterdrückten im Kapitalismus entwickeln. Universalität ist in diesem Sinne, wie es der Literaturwissenschaftler Patrick Aidenhoffe formuliert, Zitat, keine Gegebenheit, sondern ein Prozess, der erst hergestellt werden muss. Der, Zitat, proletarische Universalismus, der im geknechteten Proleten den Menschen sieht, kann die Verwirklichung realer Humanität nur durch das Nadelöhr des Wir-Arbeiter einfädeln. Also ich denke, was er hier meint, das ist das quasi das universelle Wir der ArbeiterInnen quasi ein Tool ist, um diesem Wir, was sich auf Identitätskonstruktionen stützt, zu entgehen. Ja, den dritten Teil von vieren habe ich genannt, richtige Kritik am falschen Universalismus und ihre dennoch scheiternde Bildung eines nicht-identischen Universellen. Was meine ich damit, wenn ich vom falschen oder bürgerlichen Universalismus spreche? Zuallererst denjenigen, der aus queerfeministischer Perspektive notwendig und richtigerweise kritisiert wurde. Der Universalismus, den wir heute im Bild des weißen bürgerlichen Mannes kennen, der aus einer langen Philosophietradition entstammt. Man kennt Kants Ästhetik des Erhabenen, Hegels Formulierung des Weltgeists und auch Marx' Kategorie des Kapitals begründete nach der Postkolonialismus-Theoretikerin Gayatri Spivak universelle Werte und Normen, die der europäischen Philosophie entlehnte Idee der Vernunft als universelle Norm setzten. So entwickle der Philosoph Kant nach der Rekonstruktion von Spivak seine ästhetische Theorie vor dem Hintergrund der Negativfolie des sogenannten, Zitat, das von Kant, unzivilisierten Feuerländers. Auch der Philosoph Husserl bestimmte seine universelle Vernunft in Abgrenzung zur sogenannten orientalischen Philosophie, die im Gegensatz zur griechisch-europäischen immer mystisch und religiös geprägt gewesen sei. Alle Werte, Philosophien und Ideale, die nicht dieser westlichen, das heißt griechisch-europäischen Philosophietradition entstammten, stellten, so Gayatri Spivak, das Andere des Universellen, den Mangel des Allgemeinen dar. Aus queerer und feministischer Perspektive kritisierte unter anderem Judith Butler feministische Strömungen für ihre Konstruktion eines universellen Patriarchats, welches unabhängig von der Kultur, des Begehrens oder der Klasse unterschiedslos überall wirksam und gültig sei. Nach Judith Butler gehe, Zitat, die politische Annahme, dass der Feminismus eine universelle Grundlage haben müsse, die in einer quer durch die Kulturen existierenden Identität zu finden sei, häufig mit der Vorstellung einher, dass die Unterdrückung der Frauen eine einzigartige Form besitzt, die in der universalen oder hegemonialen Struktur des Patriarchats bzw. der männlichen Herrschaft auszumachen sei. Zitat Ende. Gegen die fiktive Allgemeinheit eines falschen Universalismus, also diesem Universalismus, des, nehmen wir das Bild des bürgerlichen weißen Mannes dafür, versuchte also ganz besonders der frühe Queerfeminismus, die Produziertheit aller Identitäten aufzuzeigen und auf ihre Bedingtheit durch gesellschaftliche Herrschaftsformen zu verweisen. Der produzierten Ungleichheit sollte aber nicht mit partikularen Identitätspolitiken begegnet werden, sondern mit dem gegenteiligen Verweis auf das Nicht-Identische, also das, was sich dem Zwang zur Identifizierung entzieht. Das, was ganz besonders in der frühen queeren Theorie eben das Queere genannt wurde, also das, was nicht sozusagen einhegbar ist, was unabgeschlossen bleibt und Raum für Veränderung und perspektivisch für eine andere Vorstellung von Universalität und Identität gibt. In Verbindung mit intersektionalen und postkolonialen Ansätzen entwickelte sich die heute für die linke queere Bewegung stichwortgebende Queer-Theorie in eine ihren Ursprüngen, also widersprechende Richtung. So lässt sich aktuell zum einen eine, wie Reckwitz es nennt, Kulturalisierung des Sozialen beobachten und zum anderen eine auf Anerkennung des Besonderen ausgerichtete Repräsentationspolitik. Beides geht manchmal mit Essentialisierungsprozessen von Identität einher. Mit identitätslogischen Theorien wird zum Beispiel in einer Ich-als-Logik das Individuum weniger in seiner Vermittlung mit der Gesellschaft, sondern als Partikulares, also Einzelnes und Besonderes in den Vordergrund gestellt. Queere linke Diskurse können daher zu Recht für ihren in dieser Form nach ebenso bürgerlichen Partikularismus und teilweise auch für einen Kulturessentialismus kritisiert werden. Gleichzeitig übergehen diejenigen selbsternannten materialistischen Kritiken des Universalismus gegen die partikularisierte die Universalismus gegen die Queer-Community in Stellung bringen, dass intersektionale und postkoloniale Theorien einen Wahrheitskern in ihrer Kritik am falschen Universalismus hatten, nämlich an demjenigen Universalismus des Bürgertums, der Menschen nur als weiße Männer der europäischen Bourgeoisie denken konnte. Derjenige Universalismus, bei dem das, was der Form nach als universell dargestellt wird, so zum Beispiel diese Konzepte der Vernunft, wie ich sie an ein paar Philosophen ganz kurz dargestellt habe, was also der Form nach als universell dargestellt wird, ist nur ein Schleier für die materielle und soziale Unterdrückung und Ausbeutung durch bürgerlich-kapitalistische Interessen Einzelner. Dieser falsch verstandene Universalismus, der sich beispielsweise auch in der Identität der Frau zeigte, trage, so Judith Butler, den Bedingungen seines eigenen Produktionsregimes nicht Rechnung, weil er das Geschlecht der Frau nicht als produziert, sondern als gegeben betrachte. Entgegen diesem unhistorischen, repräsentationslogischen Universalismus müsste nach Judith Butler, Zitat, Kritik nach den Worten von Marx die geschichtliche Gegenwart zum Ausgangspunkt nehmen, Zitat Ende. Gerade darin, im Moment der Unterdrückung und dem totalitären Anspruch maskuliner Herrschaft durch das Kapital, ließe sich also durchaus ein universelles Moment sehen. Also das wäre die geschichtliche Gegenwart, die hier zum Ausgangspunkt genommen wird, um das zu formulieren, was universell ist. Universell ist die Unterdrückung der Frau aber nicht darin, dass ihr eine universell geteilte Identität der Frau vorausginge. Es müsste, so Butler, diejenige Praxis, die den Schein natürlicher Notwendigkeit hervorbringt, im Sinne von Marx Gesellschaftskritik enthüllt werden. Darin könnte markiert werden, dass es die macht- und herrschaftsförmigen Produktionsapparate im Kapitalismus sind, die den Schein der Natur des Geschlechts produzieren und dann wiederum als produziertes verschleiern. Dieses queere und zugleich materialistische Potenzial hat die Linke bislang vielleicht nicht zu wenig aufgegriffen oder zu wenig praktisch für die Kämpfe benutzt. Eine Vermittlung, der sich auf feindlich gesinnten Lager von Materialisten, Marxistinnen versus Poststrukturalisten, Queerfeministen und so weiter, wäre hinsichtlich eines emanzipatorischen Universalismus in diesem Sinne längst überfällig. Jetzt komme ich zum letzten Teil, den ich genannt habe, Solidarität als Mittel eines kommunistischen Universalismus und Queer-Feminismus als antikapitalistischer Gesellschaftskritik. Alles etwas dichte Begriffe und auch dichte Sätze. Es ist, wie gesagt, noch Work in Progress. Genau. Eine Linke, die nicht nur auf die Umgestaltung des Lebens Einzelner, sondern auf die strukturelle Änderung gesellschaftlicher Verhältnisse zugunsten aller aus ist, kann Universalismus also weder aufgeben, noch darf sie dem Verständnis desselben identitätsbestimmt zugrunde legen. Denn jene machen leider allzu oft auch materielle, strukturelle Klassen- und Geschlechterunterschiede unsichtbar oder lassen sie zumindest in den Hintergrund treten. Vor diesem Hintergrund scheint jede intersektionale queere Politik, die ihren Ausgang allein in Ursprungs- und Identitätsbestimmung sucht, eine Einwilligung in die bestehenden Verhältnisse mit sich zu bringen. Sie gerät auf diese Weise zu einem Reenactment derjenigen Herrschaftsverhältnisse, die alles Unzuordnbare, Heterogene, also das Queere, Unpassende, Polymorph, Perverse und so weiter zu einer homogenen Identität zwingt. Sie macht das Partikulare, also das einzelne Identische, zum kulturellen Code des Kollektiven, statt Kollektive auf der Ermöglichung nicht identischer Lebensform aufzubauen. Statt also quasi genau Kollektivierungsprozesse zu pushen, die darauf hinarbeiten, dass quasi es keinen Identitätszwang mehr geben muss, dass wir nicht mehr quasi in herrschenden Identitätsangeboten uns einsortieren müssen. Eine queer-feministische Strategie, die die Strukturen und Praxen der heteronormativen Subjektivationsbedingungen verändern will, kann also nicht allein auf Anerkennung, Sichtbarkeit und Teilhabe am und im falschen Ganzen zielen. Die Logik der Anerkennung durch den großen Anderen impliziert auch immer die Gefahr einer Affirmation, also einer quasi Bestätigung oder ja, einer Bestätigung der Macht von diesem Anderen, von dem man anerkannt oder durch das System, durch das man dann eben auch repräsentiert wird. Eine identitätspolitische Strategie, die darauf aus ist, immer neue Kategorien für schon genannte Queer-Theoretikerin Sedgwick hat das erotische Identitäten genannt, in das Regime der Repräsentation aufzunehmen. Diese Strategie kommt wesentlich zu spät, wenn sie auf subversive Eingriffe in das Bestehende aus ist, sagt Sedgwick. Denn so eine Strategie, die kann erst an diesem Punkt kritisieren, wo Geschlecht und Begehren und so weiter bereits produziert wurde. Also stattdessen sollte man, so Sedgwick, halt auf quasi darauf gucken, an welchen Stellen, an welchen Punkten wird das eigentlich hergestellt. Diese Strategie muss dann nachträglich einfordern, dass dasselbe Produktionsregime nun auch andere, bessere, vermeintlich nicht normierende und exkludierende Positionen in sich aufnimmt. Also das Regime, was wir eigentlich abschaffen wollen, von dem erwarten wir dann, dass es uns repräsentiert, unsere nicht normativen Identitäten als Queers oder FeministInnen quasi aufnimmt und abbildet. Also, ja, und Solidarität jenseits geteilter Identitäten oder geschlechtlicher oder sexueller Positionen weist darauf hin, dass Kollektive auf Grundlage eines anderen allgemein möglich sind. Praktische Solidarität sollte es also gerade dann geben, wenn man persönlich nicht oder vielleicht marginal oder nicht in völliger Übereinstimmung mit dem anderen von einer Sache betroffen ist. Eine queere Praxis der Solidarität, meinem anti-identitären Verständnis von queer nach, hieße demnach, solidarisch mit denjenigen Menschen und Strukturen zu sein, die, ganz gleich welcher Identität oder Ethnizität und so weiter, den Kampf gegen soziale, ökonomische Ungleichheit forcieren. Wie Donna Haraway, auch eine queere Ikone, wie Donna Haraway festhält, ist, Zitat, die Notwendigkeit von Solidarität im Kampf gegen die weltweite Intensivierung von Herrschaft nie dringlicher gewesen. Zitat Ende. In ihrem anti-identitären Klassiker der Queer-Theorie, das Buch Ein Manifest für Cyborgs, schlägt Haraway dafür einen sogenannten polymorph-perversen Perspektivwechsel vor, an den es heute anzuschließen gelte, um das auch in den Worten von Haraway perverse und nicht identische Potenzial der Queer-Theorie für die Bildung eines ebenso anti-identitären Universellen wiederzubeleben. Und dafür würde ich eben vorschlagen, bräuchte es oder kann es helfen, das Solidaritätsprinzip wieder neu zu diskutieren, eben hinsichtlich dessen, womit sind wir solidarisch, wer ist miteinander solidarisch und was sind quasi die Gründe dafür, warum wir quasi Solidarität mit wem haben und mit wem nicht. Bereits die erste Internationale im 19. Jahrhundert und die darauf folgenden fragten, wie internationale Solidarität im proletarischen Befreiungskampf eingedenk internationaler historischer Unterschiede möglich sei. Für die radikale Linke galt Solidarität immer als konstitutives Moment, um mit den individuellen Erfahrungen der Unterdrückten, Feindschaft und Diskriminierung der ArbeiterInnen, der Frauen und so weiter in einer politischen Solidarisierung über diese Erfahrung hinauszugehen, um gerade in der Solidarität die Möglichkeit der Aufhebung der falschen Verhältnisse zu sehen. Entgegen eines bürgerlichen Universalismus, der für die Dialektik seines aufklärerischen Potenzials blind zu sein scheint, ist der kommunistische Universalismus für Marx und Engels weder eine Utopie noch ein zu erreichendes moralisches Ideal, sondern die, das ist auch bekannt, dieser Satz von denen, eine die herrschenden Zustände aufhebende Bewegung, die sich eben an der materiellen Wirklichkeit ausrichtet. Ganz deutlich wird hier, wie und in welcher Form sich die Individuen zum Allgemeinen verhalten. Zitat Marx und Engels: Das Proletariat kann also nur weltgeschichtlich existieren, wie der Kommunismus seine Aktion nur als weltgeschichtliche Existenz überhaupt vorhanden sein kann. Weltgeschichtliche Existenz der Individuen, das heißt Existenz der Individuen, die unmittelbar mit der Weltgeschichte verknüpft ist. Zitat Ende. Also hier würde ich sagen, das hatte ich schon am Anfang angedeutet, dass irgendwie etwas, was dann auch Reckwitz in der Gesellschaft der Singularitäten aufgreift, dieses Verhältnis zwischen Besonderheit und Allgemeinheit, zwischen Identität und Kollektivität quasi als ein noch nie getrenntes, sondern schon immer miteinander quasi verwobenes dargestellt wird. Auch in der Schrift Den Grundrissen hat Marx formuliert, dass die Gesellschaft nicht aus Individuen, sondern umgekehrt die Individuen aus Gesellschaft bestehen. Sie decken darin einen, also Marx und Engels, seit Jahrhunderten bestehenden Mythos über das Individuum auf, welcher auch weite Teile der queeren, queerfeministischen Szene heute nachzuhängen scheinen, also diesem Mythos. Es gibt in dieser Hinsicht, in dieser materialistischen Hinsicht nach Marx und Engels, nämlich keine Identität, kein Individuum vor der gesellschaftlichen Produktion. Die Gesellschaft ist daher vielmehr die Bedingung der Möglichkeit für Individuation. Emanzipation kann sich aus diesem Grund nur in kollektiven Prozessen der Solidarität verwirklichen, die auf den Menschen als gesellschaftlich verfasstes Wesen, als Zoon Politikon, wie Marx das nennt, und damit in der Bestimmung von Aristoteles umdeutet, abzielen. Auch für die spätmoderne Gesellschaft, also unsere Gesellschaft, hält Andreas Reckwitz fest, dass, Zitat, Singularitäten durch und durch sozial fabriziert sind. Zitat Ende. Im Sinne von Marx' Warenfetisch fährt er fort, dass, Zitat, Reckwitz, was als Einzigartigkeit gilt und als solche erlebt wird, sich ausschließlich in und durch soziale Praktiken ergebe. Zitat Ende. Solidarität, die würde weder bürgerlich noch karitativ im Sinne von Nächstenliebe verfährt, muss ihre Praxis genau an dieser Stelle mit einer Operation der Entschälung beginnen. Was vormals Basis der Solidarität war, die positiv bestimmte geteilte Identität, zum Beispiel als Frau oder als People of Color, muss in einem ersten Schritt als sozial, also gesellschaftlich produziert erschlossen werden. Also jetzt am Beispiel der Frau muss erschlossen werden, dass das, was als Frau gilt, Effekt von Konstruktions- und Produktionsprozessen ist und nicht einer natürlichen oder sonst wie gearteten Bestimmung zugrunde liegt, sondern dass das eben sozial und gesellschaftlich hergestellt ist. Zu erkennen, dass jedes individuelle Merkmal sozial vermittelt ist, kann die Grundlage bilden, um ein neues Gemeinsames zu finden, das eben nicht auf einem falschen Allgemein aufbaut. Die Freilegung des Status der Individualität als gesellschaftlich Produziertes eröffnet dann in einem zweiten Schritt den Blick für die Macht- und Herrschaftsverteilung der Produktionsbedingungen. Also wer quasi herrscht darüber, wie beispielsweise Geschlecht produziert wird oder was Sexualität bedeutet und so weiter. Wer ist quasi, in wessen Händen sind diese Produktionsapparate, unter welchen Bedingungen und so weiter wird darüber wird das reguliert. Genau an dieser Stelle könnte Solidarität entstehen, da, wo gerade offenbar wird, dass erstens nicht das Individuum allein für seine Stellung im Produktionsprozess verantwortlich ist und zweitens aus genau diesem Grund diesen Zustand auch nicht allein verändern können wird. Was sich in diesem Moment herausstellen kann, ist, dass die Grundlage für Solidarität der geteilte Unterdrückungszusammenhang ist, von dem zwar jeder anders und in unterschiedlichen Intensitäten betroffen ist, dessen universelle Negativität aber niemanden, der nicht auf der Seite des Kapitals steht, ausspart. Entgegen einer neoliberalen Logik bürgerlicher Vereinzelung ist Brechts Antwort deswegen, also die Antwort, wessen Welt die Welt sei, daher immer eine im Plural, die eure. Solidarität gibt es nur im Plural, aber sie ist weder positiv bestimmbar, noch sind die Unterschiede der miteinander solidarischen Subjekte widerspruchsfrei aufhebbar. Die bleiben bestehen. Solidarität ergibt sich aus der geteilten Wirklichkeit schlechter Verhältnisse. Zu Beginn der deutschen Ideologie bestimmen Marx und Engels Universalismus als sich in und durch den Globalisierungsprozess der bürgerlichen Gesellschaft konstituierend. Und zwar ganz historisch konkret. Sie nehmen die materiellen Verhältnisse, das heißt die, Zitat, Entwicklung der Produktivkräfte, womit zugleich schon die in weltgeschichtlichem statt der in lokalem Dasein der Menschen vorhandenen empirische Existenz gegeben ist, als eine, wie Sie sagen, absolut notwendige praktische Voraussetzung, auf der sich ein kommunistischer Universalismus, wie Sie es nennen, bilden könne. Das Verhältnis eines universellen Kommunismus und eines bürgerlich-kapitalistischen Universalismus beschreiben Marx und Engels als dialektisch, weil, Zitat, mit dieser universellen Entwicklung der Produktivkräfte ein universeller Verkehr der Menschen gesetzt ist. Also was Sie in diesem Text hier in der deutschen Ideologie quasi beschreiben, ist, dass durch so Prozesse wie international, also durch internationalen Warenverkehr, Globalisierung und so, wie wir es heute nennen würden, quasi automatisch auf negative Weise ein universeller Zusammenhang geschaffen wurde, der quasi die Welt oder das Weltgeschehen zusammenhält. Diese universell-kapitalistische Bewegung sei deswegen dialektisch, für Marx und Engels, weil sie auf der einen Seite eigentumslose, also arme Massen weltweit hervorbringe, die aufgrund der Konkurrenz zueinander in Abhängigkeit stehen. Und auf der anderen Seite, Zitat, endlich weltgeschichtliche, empirisch universelle Individuen an die Stelle der Lokalen gesetzt hat. In gewisser Weise ist also der universelle Kommunismus auf den Universalismus der herrschenden Klasse des Kapitals angewiesen, um ihn abzuschaffen. Das ist zumindest die Bewegung, die Marx und Engels hier machen. Denn, so Marx und Engels, ohne das universelle Prinzip des Kapitalverkehrs in der Welt wäre erstens auch der Kommunismus auf eine lokale Position beschränkt. Und zweitens hätten, Zitat Marx und Engels, die Mächte des Verkehrs selbst sich als universelle, drum unerträgliche Mächte nicht entwickeln können. Sie wären heimisch, abergläubische Umstände geblieben. Daraus ergebe sich für Marx und Engels drittens, dass der Kommunismus nur dann möglich sei, wenn alle Völker gleichzeitig an seiner Verwirklichung arbeiteten. Dies setze den sogenannten negativen Universalismus des globalen Warenverkehrs voraus, also ebenso, dass die Entwicklung der Produktivkräfte universell und eben nicht lokal verschieden seien. Also mit lokal meinen Sie mal dieses Dialektische, was ich vorhin beschrieben habe oder zumindest angefangen habe zu beschreiben, dass es einerseits Besonderheit und kulturelle, historische Unterschiede gibt, natürlich, bei Individuen, bei Ländern und Kulturen und gleichzeitig aber quasi auf diese Unterschiede mit dieser universellen Bewegung des Kapitalismus so zugegriffen wird, dass darin quasi eine Universalisierungsbewegung steckt. Marx und Engels plädieren also für die Universalisierung der Produktivkraftentwicklung, die sich auf alle Erdteile ausweiten müsse, um den von ihnen sogenannten lokalen Kommunismus aufzuheben und einen universellen Kommunismus umzusetzen. Sie schlagen dafür als Mittel Solidarität der ArbeiterInnen vor. In der Schrift Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1858 grenzt Marx hinsichtlich gelingender revolutionärer Bewegung das Prinzip der Brüderlichkeit allerdings von dem der Solidarität ab. Die Fraternität, also das Brüderlichkeitskonzept, beschreibt er als Phrase. Phrase, welche dieser eingebildeten Aufhebung der Klassenverhältnisse entsprach. Als eine gemütliche Abstraktion von den Klassengegensätzen, als eine sentimentale Ausgleichung der sich widersprechenden Klasseninteressen und als schwärmerische Erhebung über den Klassenkampf. Solidarität als diese Art von Bürgerlichkeit gedacht, ist demnach für Marx bürgerlich, als dass sich das Verbindende hier gerade nicht aus dem geteilten Standpunkt von einem Klassenantagonismus ergibt. Ebenso, und hier lässt sich der Vorwurf von Spivak und weiteren queeren poststrukturalistischen Theorien gegenüber Marx mit Marx selbst entkräften, ist das bürgerliche Prinzip der Brüderlichkeit eines des falschen Allgemeinen, nämlich ein maskulines Solidaritätsprinzip. Man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht nur so Begriffsklauberei, weil man kennt auch Übersetzungen von Solidarität, Fraternität, Egalität, also von Brüderlichkeit auch als Solidarität. Aber bei Marx, zumindest in diesen Stellen, wird Solidarität und Brüderlichkeit eben unterschieden. Die universalistische Trias der internationalen ArbeiterInnen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft und so weiter, aber anhand von ihren politischen Positionen im gesellschaftlichen Produktionsprozess zu verbinden, das wäre dann eben ein Universalismus, der sich quasi solidarisch ausrichtet mit Marx an den politischen Positionen, die es zu erreichen gilt und nicht an den Identitäten, die da vorausgesetzt scheinen. Die globalen internationalen Bewegungen des Kapitals und die universelle Entwicklung der Produktivkräfte als Voraussetzung für den universellen Kommunismus schaffe nach Marx und Engels also erst die Möglichkeit für Solidarität, die über die eigene, also jeweils besondere, individuelle, lokale Position hinausweist. Was Marx und Engels als lokal verstehen, also in dem ein Zitat, was davon gezeigt hatte, hat formale Ähnlichkeiten mit dem, was ich heute als identitätspolitisch oder partikular beschrieben habe oder beschreiben würde. So, Sie sagen ja, das Lokale ist immer das quasi Besondere, also der eine Teil in dieser Dialektik von quasi Gesellschaft und Individuum und so. Das Lokale ist das Besondere. Gäbe man den Universalismus in Gänze auf, so verbliebe das Subjekt ewig auf die lokale, also auf diese besondere und partikulare Position beschränkt. Solidarität außerhalb geteilter Heimatorte, Identitäten, kultureller Backgrounds wäre so unmöglich. Man könnte also immer nur mit dem solidarisch sein, was Schnittmengen oder was der eigenen Identität, Kultur oder Herkunft und so weiter auch entspricht. Kollektive Emanzipation hieß jedoch, über die partikulare Position hinauszugehen, das Heimische der vermeintlich festen Identität zu verlassen. Und das ist die Voraussetzung, um sich mit anderen gegen die Feindseligkeit der Gesellschaft zu verbünden. In letzterem Moment liegt die Möglichkeit des emanzipativen Universellen, ich würde sagen, also in der geteilten Feindbestimmung. Solange die Verhältnisse universell schlecht sind, gilt es, sie auch in ihrer schlechten Universalität zu negieren, denn wie die iranischen Frauen in ihrem Kampf um Selbstbestimmung und gegen religiöse Unterdrückung 1979 nach der islamischen Revolution wussten, ist Freiheit nicht östlich, nicht westlich, sondern universell. Ein emanzipatorischer Anspruch von Universalität wäre also einer, der sich mit und zugleich, Zitat, gegen die Universalität der schlechten Wirklichkeit sozialer Verhältnisse bestimmt, wie Roja Behrens schrieb. Einer, in dem sich nicht die Einzelnen homogenisierend dem Ganzen unterordnen, sondern sich das Allgemeine in und durch, gerade durch die Verschiedenheit vermittels der Bewegung der Solidarität setzen. Also dass man quasi in diesem solidarischen Moment die Unterschiede nicht negiert oder wegwischt, sondern ihr Bestehen lässt oder nicht darüber hinwegredet, aber sich das, warum oder womit wir solidarisch sind, eben aus dieser geteilten politischen Bestimmung ergibt. Denn das, so Roja Behrens Zitat, was bisher in der Integrationsdebatte als Universalismus verhandelt wird, ist nichts anderes als eine kulturstaatliche Ergänzung der bürgerlichen Zwangsgewalt. Ein wahrer Universalismus wäre einer, der das Einzelne nicht dem Ganzen unter, sondern den Einzelnen als Ganzes überordnet. Zitat Ende Behrens. So, hier knüpft er an das an, was ich schon mit Marx meinte, dass nicht die Gesellschaft aus Individuen, sondern das Individuum aus Gesellschaft besteht. Das ist quasi so eine materialistische oder gesellschaftspolitische Umkehrung. Das Universelle lässt sich in diesem antibürgerlichen Sinne niemals positiv, sondern nur negativ bestimmen. Universell ist also nicht dieses oder jenes Ideal oder ein ethischer Wert. Universell ist, Zitat Behrens, die schlechte Wirklichkeit sozialer Verhältnisse. Und mit diesem Plädoyer vielleicht von Behrens will ich jetzt vorerst enden. Also damit, dass die feministischen queeren Bewegungen statt Fragen der Sexualität oder Identität gegen Materialismus, Gesellschaftspolitik und Klassenpolitik auszuspielen, ihr Gemeinsames in der Bekämpfung der schlechten Wirklichkeit sozialer Verhältnisse finden könnte. Widersprüche müssten darin ausgehalten werden, Unterschiede auch, Vielleicht müssten Widersprüche sogar verschärft werden, um zu zerstören, was diese Widersprüche produziert. Denn solange die Verhältnisse universell schlecht sind, gibt es für keine unserer nicht-normativen Identitäten, queeren Lebensweisen oder queeren Geschlechter ein gutes Leben. Danke fürs Zuhören.
Erstmal danke an dich, Franziska, für deinen Vortrag. Bevor wir jetzt weitermachen mit einer Frage- und Diskussionsrunde, würden wir uns erstmal von den HörerInnen im Radio Nordpol verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart. Auf bald.